Es ist Mittwoch, der 8. November.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie endlich mal im Podcast zu Gast ist bei NTV in meiner Sendung. Da war sie schon mehrfach als kompetente Gesprächspartnerin zu Gast. Da wurde es ja auch langsam mal Zeit, denn sie ist Radiojournalistin und Moderatorin. Sie ist freie Hauptstadtkorrespondentin bei meinem geliebten Deutschlandfunk. Sie ist dort zuständig für Klima, Umwelt und Landwirtschaftspolitik, heute aber auch für ein paar andere Themen, aber das kann sie doch auch. Herzlich willkommen an Katrin Büsker.
Moin.
Hallo. Damit hätten wir auch schon mal die regionale Zugehörigkeit geklärt.
Ist klar.
Aber daraus machst du ja auch kein Geheimnis. Du hast ja gesagt, du bist am liebsten draußen, egal ob Stall, Moor oder Korallenriff. Wobei Korallenriff, das trifft auf den Norden, glaube ich, nur bedingt zu.
Ne? Wenn noch. Wer weiß, was noch kommt.
Ja, das ist allerdings irre. Es gibt heute einen Jahrestag. Ja? Das ist der sogenannte Spotthuttag. Der heutige Tag soll an den sogenannten Spotthut erinnern, den Schüler als eine Art Bestrafung anziehen mussten, wenn sie in der Schule keine entsprechende Leistung gebracht haben. Solch eine Demütigung ist heute kaum noch vorstellbar. Ich weiß nicht genau, wann dieser Spotthut abgeschafft worden ist. Wir können aber gemeinschaftlich darüber nachdenken, was ein modernes Äquivalent zu diesem Spotthut ist. Ich könnte einen Vorschlag machen am Anfang, der allerdings freiwillig getragen wurde. Ich habe gerade gelesen, dass eine Influencerin sich den Namen ihres Freundes auf die Stirn tätowiert hat. Der Name des Freundes tut eigentlich nicht viel zur Sache, aber der Name ist auch noch Kevin. So viel dazu.
Schön. Ich dachte, so ein moderner Sporthut wäre ein blauer Haken bei Twitter. Ach nee, X.
Ah ja, das ist richtig. Ja, damit weist man sich als zahlender Kunde dieses Höllenlochs aus. Das lasse ich an dieser Stelle durchgehen. Das ist auf jeden Fall mehrheitsfähig. Absolut.
Gucken mal, wer da spricht.
King's Speech in London. Charles III. Hält erste Thronrede als König im britischen Parlament. Das berichtet der Spiegel. Völlig neutral, wie es das Amt verlangt. Charles III. Hat in seiner ersten Thronrede als Staatsoberhaupt das Programm des konservativen Premiers Rishi Sunak vorgestellt. Es war die erste King's Speech seit 70 Jahren. Und diese Rede enthielt 1223 Wörter, also sie ist lang, aber also geprägt durch sehr wenig Persönliches. Das ist ja so ein Stück weit auch das, was wir von Steinmeier regelmäßig zu hören kriegen.
Das ist jetzt hart, aber leider auch ziemlich wahr.
Ja.
Wobei, also ich würde immer noch mal die Unterscheidung machen, Steinmeier als durchaus gewählter Repräsentant der Bundesrepublik und ein Monarch. In mir schlägt ja ein republikanisches Herz. Ich kriege da immer ein bisschen Pickel.
Wobei man bei der Wahl des Bundespräsidenten, ja, es gibt die Bundesversammlung, aber so richtig gewählt ist ja auch ein großes Wort, ne, oder?
Ich glaube, das ist schon ein Format, wo gewählte Vertreterinnen und Vertreter und ein paar bestellte Vertreterinnen und Vertreter ihn wählen. Das ist schon besser als Monarchie.
Ja, okay, darauf können wir uns auf jeden Fall verständigen. Ist besser als Monarchie. Stellst du, wo wir gerade beim Bundespräsidenten sind und ich da so drauf beharre, stellst du eigentlich so eine gewisse Gauck-Sehnsucht fest, so wie ich? Ich merke gerade, die Leute haben irgendwie, habe ich immer das Gefühl, die wünschen sich Gauck zurück, seitdem Steinmeier dran ist.
Nee, 0, gar nicht. Erinnerst du dich an das, was Gauck so alles über Migration sagt und auch zuletzt darüber gesagt hat? Da wünsche ich mir Joachim Gauck sowas von gar nicht zurück.
Aber alle zitieren ihn gerade. Also selbst, gut, ich weiß jetzt nicht, ob Höcke das mittlerweile auch schon sagt, unser Herz ist weit, unsere Möglichkeiten endlich. Aber jeder zitiert ihn gerade und alle zeigen ihm auf Gauck und sagen, guck mal hier,
ja,
der sagt, ne?
Das ist tatsächlich ja auch so ein bisschen das Amt, auf das da gezeigt wird. Guck mal, selbst der ehemalige Bundespräsident, der sagt jetzt sowas und in der Migrationsdebatte holt man sich den dann als höhere Instanz, um auf ihn zu zeigen. Ich weiß nicht, ob das mit seiner Person so viel zu tun hat.
Das hat mich überrascht.
Wir waren ja gerade schon bei Höcke. Gut, der steht jetzt nicht der AfD in Sachsen-Anhalt vor, aber er wird damit wahrscheinlich auch konfrontiert worden sein. Verfassungsschutz stellt fest, AfD Sachsen-Anhalt ist gesichert rechtsextremistisch. Das berichtet NTV. Also die Kategorie, das hat mich überrascht, das kann man natürlich als bittere Ironie in diesem Zusammenhang auffassen. Denn das ist natürlich mal überhaupt nicht überraschend. Mit der Menschenwürde unvereinbare Äußerung, Ausgrenzung von Menschen aufgrund von Herkunft oder Religion, verfassungsfeindliche Haltung, all das findet der Verfassungsschutz bei der AfD Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt. Der Landesverband wird deshalb als gesichert rechtsextremistisch geführt. Ist es eigentlich jetzt gegenüber der AfD Sachsen ungerecht? Melden die sich jetzt langsam, die AfD Sachsen, AfD Brandenburg, und sagen, wir hätten gerne auch das Fascho-Zertifikat? Oder wie weit ist man da jetzt gerade?
Du meinst so im Sinne von, die rufen dann mal kurz beim Verfassungsschutz an und sagen, hey, wir würden auch gerne, ich weiß es jetzt nicht unbedingt.
Ja, wir sind doch auch, wir wollen auch. Also das ist ja so ein Label, das hat ja zumindest nach allem, was wir wissen, der AfD ja nun jetzt nicht weiter geschadet. Nee, also bei der AfD Thüringen ist es ja so, da hat ja jetzt sich niemand großartig dran gestört.
Ja, und ich musste ein bisschen lachen, weil der Chef vom Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt, Herr Hollmann, hat gesagt, wir leben in einer wehrhaften Demokratie, darin wirkt der Verfassungsschutz als ein Frühwarnsystem. Mhm. Er warnt die Öffentlichkeit vor verfassungsfeindlichen Bestrebungen, damit niemand sagen kann, er hätte es nicht gewusst. Ja, ohne den Verfassungsschutz hätten wir das natürlich nicht gewusst, dass die AfD rechtsextremistisch ist. Vielen herzlichen Dank dafür.
Wie soll man denn sonst darauf kommen, ne?
Ich würde ja sagen, dass sie rechtsextremistisch ist, ist ein Grund, warum viele Wählerinnen und Wähler ihr Kreuzchen bei der AfD machen.
Ja, also genau. Also in der Zusammensetzung der AfD-Wählerschaft gibt es mit Sicherheit einen stabilen Sockel von Leuten. Wahrscheinlich so, sagen wir mal, 10%. Ich weiß nicht, wie es jetzt im Osten aussieht. Da ist die AfD ja teilweise bei über 30%. Aber auf die 10-12% kann man, glaube ich, immer setzen, die mit diesen Positionen natürlich zu 100% einverstanden sind. Die in diesem Zusammenhang natürlich überhaupt gar kein Problem mit der AfD sehen. Wenn überhaupt, dann vielleicht mit der Verfassung, die sie gerne geändert hätten. Was die anderen angeht, da beschäftigen wir uns ja nun schon seit einiger Zeit mit. Und ich weiß nicht, wie ratlos du in dem Zusammenhang bist, was die Methoden angeht, wie man ihnen bzw. den Wählern und Wählerinnen beikommen möchte.
Boah, jetzt erlebst du mich tatsächlich für eine Sekunde ein bisschen sprachlos. Weil,
jetzt schon, ne?
Ja, das ist halt nichts, was man irgendwie so in einem Halbsatz dahinschmettert. Ich glaube, die Gründe dafür sind echt vielschichtig. Gerade auch in Ostdeutschland hat das viel mit der Vergangenheit auch der Regionen zu tun, den Gefühlen, die dort entstanden sind. Und ey, wenn du mir 50 Minuten gibst, können wir jetzt ausführlich drüber reden. Aber ich weiß nicht, ob wir da noch zu den anderen Themen kommen, die wir auf dem Zettel haben. Ich glaube auf jeden Fall, dass man mit einer ordentlichen und solideren Politik durchaus einige von denen einsammeln könnte, die die AfD gerade doch tatsächlich auch aus Protest wählen. Es gibt eine ganz klar gesicherte Basis für diese Partei, die aus den genannten Gründen wählt. Aber im Moment sehen wir schon auch eine große Unzufriedenheit, die dazu führt, dass Leute zumindest in Umfragen sagen, dass sie die Partei wählen würden. Und ich glaube, da könnte man mit ein paar Hebeln schon was tun. Beispielsweise, wenn man sich stärker auch mit Verteilungsgerechtigkeit und Armutsbekämpfung auseinandersetzen würde.
Zum Beispiel, ja. Und dann natürlich mit dem anderen Thema, auf das wir jetzt zu sprechen kommen.
Die Schlagzeile des Tages.
Merz, Deutschland Pakt zu Migration erledigt. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Deutschland Pakt zu Migration kommt nicht. Der Unionsfraktionschef sieht keine Bereitschaft von Kanzler Olaf Scholz, mit der größten Oppositionspartei im Bund über die Beschlüsse mit den Ländern hinauszugehen. Ich dachte erst, er meint es positiv, dass er sagte, der Pakt ist bereits erledigt, alles gut, ich mache einen Haken dran, Dankeschön Olaf Scholz. Ganz so ist es aber nicht. Also Friedrich Merz beobachtet aus der zweiten oder dritten Reihe, dass Olaf Scholz sich mit den MPs der Länder getroffen hat. Man hat ja ewig lange getagt, so rund 3 Uhr nachts. Das wollte man ja eigentlich auch irgendwann mal nicht mehr haben, aber plötzlich trat Olaf Scholz vor die JournalistInnen und sagte guten Morgen. Die haben sich dann brav angehört. Kurze Frage, da du ja nun auch für den Deutschlandfunk im Hauptstadtbüro arbeitest, warst du auch eine von denjenigen, die da gesessen hat?
Zum Glück nicht. Ich habe nicht die Nacht mir um die Ohren geschlagen. Ein Kollege von mir, der Volker Fintermann, hat sich das angeguckt und entsprechend dann uns am Morgen gebrieft. Mhm. Aber der hat tatsächlich, ich glaube, sein Stück um kurz vor 5 überspielt. Das ist dann immer auch eine kleine Herausforderung, so lange wach zu bleiben.
Ja, allerdings. Naja, Friedrich Merz erklagt, er sagt, bei der gesamten Gesetzgebung im Bereich Asyl und Einwanderung bis hin zum Staatsbürgerrecht ist ausschließlich der Bund der Gesetzgeber. Da ist ein Deutschlandpakt nur denkbar und möglich, wenn die Bundesregierung mit dem Bundestag eine breite Übereinstimmung findet in den entsprechenden Fragen. Das hat die Bundesregierung nicht gewollt. Es klingt natürlich ein bisschen, was Friedrich Merz ja stets beherrscht, wie aus dem Schmollwinkel. Mhm. Er könnte sich doch auch freuen, dass Olaf Scholz jetzt die Dinge anpackt.
Ich finde das auch ehrlich gesagt ein bisschen affig. Also ich meine, Olaf Scholz ist auf die Union zugegangen. Der hat sich auch am Freitag noch mit Friedrich Merz getroffen. Mhm. Man hat auch da über Migration ja durchaus gesprochen. Und es wirkt auf mich so ein bisschen so wie, als wollte der Merz zum Spielen kommen, sei aber da nicht einverstanden, dass man irgendwie Verstecken oder Ticken spielt, sondern er möchte jetzt irgendwie, keine Ahnung, Monopoly spielen oder so. Ja. Das ist wirklich total beleidigte Leberwurst jetzt gerade. Und man muss sich auch vor Augen führen, die Einigung da am frühen Dienstagmorgen, ja, die ist ja getroffen worden, auch mit Unionsministerpräsidenten. Genau. Der Söder saß am Tisch, der Wüst saß am Tisch, Boris Rhein, mhm, Daniel Günther, die waren ja alle da. Also es ist jetzt nicht, ja, so, als hätte die Union nicht mitspielen dürfen.
Das ist richtig, aber es waren vielleicht die falschen Leute da, ne? Also zumal vor allen Dingen Olaf Scholz witterte doch zwischenzeitlich eine Intrige, dass irgendwie, war es nur Wüst oder wer war es noch von der CDU, die angeblich mit Olaf Scholz so einen eigenen Deutschlandpakt schmieden wollten, und Olaf Scholz hat dann aber so, also im amerikanischen Englisch würde man sagen, he was a snitch. Er hat also quasi, he ratted them out. Er hat sie einfach verraten an Merz und sagte, pass mal auf, weißt du eigentlich, was sie hinter deinem Rücken hier treiben? Weißt du darüber genaueres? Nikolaus Blome war der Erste, der es mal wie so in bester Ronsheimer Manier durchgetickert hatte.
Ja, tatsächlich haben wir da bei uns im Studio heute auch mehrfach drüber gerätselt, was das jetzt eigentlich war und ob das tatsächlich von Hendrik Wüst kam. Also der Vorschlag, so eine Kommission, einen neuen Arbeitskreis zu gründen, wo man nochmal über das Thema Migration spricht. Oder aber, ob das vielleicht von wem ganz anders kommt, zum Beispiel Michael Kretschmer aus Sachsen. Mhm. Auch das wuselte ja so plötzlich rum, also plötzlich so ganz viele Namen aus der CDU. Und ehrlicherweise, ich bin mir gar nicht sicher, ob das so rumgelaufen ist, dass das wirklich passiert ist, sondern möglicherweise hat der Scholz sich das auch ausgedacht, um den Merz ein bisschen zu verunsichern. Also okay, es ist natürlich total viel Spekulatius dabei, aha, auch jetzt von mir. Ja. Aber es ist natürlich beispielhaft dafür, dass da in der Union einfach auch noch nach wie vor ein dicker Machtkampf am Laufen ist.
Allerdings,
ja. Die wollen einfach ja auch demnächst mal klären, wer jetzt vielleicht Kanzlerkandidat werden könnte. Und Friedrich Merz würde es gerne, aber es gibt halt auch eine ganze Handvoll anderer Männer in der CDU, die es gerne wollen.
Das ist so. Bevor wir nochmal zurück zu der Asylfrage kommen, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, so wie die Dinge gerade liegen in Umfragen, da würde ja nach allem, wie ich die Dinge sehe, die CDU, CSU ja auch trotz Merz höchstwahrscheinlich eine ordentliche Zahl an Stimmen auf sich vereinen können. Also die Umfragen sind ja, ich weiß nicht, wo die CDU, CSU gerade genau stehen, aber so rund um die 30%. Das ist immer ein bisschen plus minus. Und Merz hat aber immer, was die Kanzlerwerte angeht, ist er kaum besser als Scholz. Also ich weiß nicht, sind es wie viel, 19% oder so, also ganz schlecht eigentlich. Aber am Ende wollen die Leute doch jetzt schon wieder den Wechsel. Also man wird doch trotz Merz doch sich für die CDU entscheiden.
Ja, im Moment schon, wobei eben auch immer die Frage ist, wie aussagekräftig sind diese Umfragewerte gerade? Wir sind gerade zur Mitte der Legislatur, da sind eigentlich die Umfragen für die Bundesregierung immer wirklich grauenvoll. Und du darfst halt auch nicht vergessen, wenn jetzt eine Wahl käme, dann käme auch noch sowas wie ein Wahlkampf. Und eine gute Kampagne kann immer auch nochmal mobilisieren. Im Moment ist ganz klar, dass die Wählerinnen und Wähler die Regierungsarbeit angemessen scheiße finden.
Ja.
Aber das kann sich halt auch nochmal verändern. Aber grundsätzlich schon das Signal im Moment, der Merz ist eigentlich egal, der kann sich jeden Shit erlauben. CDU kriegt trotzdem die theoretischen Stimmen im Moment.
Ja, und also entweder eine gute Kampagne oder eine sehr, sehr schlechte Kampagne von den anderen, wie wir im letzten Wahlkampf festgestellt haben.
Yep.
Das kann dann manchmal auch reichen.
Gestern, lachen an der falschen Stelle.
Ja, zum Beispiel. Vor allen Dingen auch, das ist ja, wird ja für mich eine der ewigen Pointen bleiben, vor allen Dingen aus reiner Höflichkeit.
Ja.
Wenn ein Gag auf deine eigenen Kosten kommt, lachst du aus reiner Höflichkeit. Und aber gut.
Und da schließt sich der Kreis, ein Gag, ja, von Steinmeier.
Ja, Wahnsinn, ne? Oder? Toll. Gestern zum Thema Asylwende, nennen wir es mal, oder was weiß ich, nennen es Migrationspakt, whatever, da hat Welt TV den halben Tag über dieses Thema berichtet, und das war immer unter dem Rubrum Deutschland unattraktiver machen. Also natürlich nicht für Gesamtdeutschland, wobei man manchmal auch das Gefühl hat, dass es auch für ganz Deutschland gilt, wenn man mal auf die Bahn guckt oder Internetanschluss. Aber da geht es dann darum, dass in dieser MPK eigentlich der Grundgedanke war, wie müssen wir jetzt für Schutz- und Asylsuchende das Land so unattraktiv machen, dass sie sagen, weißt du was, wir ziehen direkt weiter ins nächste Land. Und da hat man sich so Sachen überlegt. Also es gibt ja die Verschärfung der Asylpolitik und einen Systemwechsel bei den Kosten. Ergo, die Länder bekommen ihr gewünschtes atmendes System. Im Klartext, je mehr Flüchtlinge kommen, desto mehr zahlt der Bund. Und dieser sichert den Ländern künftig 7.500 Euro pro Asylbewerber. Und ja, dazu Dazu kommt eine weitere 1 Milliarde Euro, die durch eine spätere Zahlung vom Bürgergeld eingespart wird. Also das ist jetzt natürlich erstmal das, worauf sich Bund und Länder geeinigt haben. Aber dann gibt es natürlich auch noch einen veränderten Modus. Der gilt halt eben zum Beispiel, wenn man sagt, der Zeitraum, in dem Asylbewerber Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten soll, von 18 auf 36 Monate verdoppelt werden. Also das ist dann zum Beispiel eine Maßnahme. Und da gibt es ja immer noch diese viel zitierte Bezahlkarte. Also dass diejenigen, die dann diese Leistung empfangen, dass sie dann nicht Teile wieder rücküberweisen in ihr Herkunftsland. Aber ist das denn umsetzbar? Diese Bezahlkarte ist doch so ein organisatorisches Monstrum, was man immer hört.
Ich glaube, das wird sich zeigen müssen. Da laufen ja Modellversuche, die das klären sollen. Das Problem wird, glaube ich, dass in einem schlecht digitalisierten Deutschland du gar nicht dann am Ende überall damit bezahlen kannst als Asylbewerber. Mhm. Ich finde aber, die Bezahlkarte ist gar nicht das Entscheidende. Tatsächlich viel entscheidender sind diese 36 Monate. Die bedeuten nämlich, dass du deutlich weniger Geld bekommst als Sozialhilfe, roundabout 100 Euro im Monat weniger. Mhm. Und dass du nicht den vollen Zugang zum Krankensystem hast, also zum Gesundheitssystem. Du hast nur diese eingeschränkten Möglichkeiten, also kannst nur behandelt werden, wenn du akute Schmerzen hast. Und das ist schon echt eine deutliche Verschlechterung der sozialen Bedingungen hier bei uns in Deutschland für Flüchtlinge.
Da würde aber doch Friedrich Merz sagen, richtig so, der Kanzler hat verstanden, Stichwort Zahnersatz.
Ja, durchaus. Das trifft genau den Punkt, den Friedrich Merz gemacht hat mit seinem man kriegt keinen Termin beim Zahnarzt. Fun Fact, ich glaube, Zahnärzte sind die Ärzte, wo man am leichtesten einen Termin bekommt. Lungenfacharzt wäre vielleicht ein besseres Beispiel gewesen an der Stelle. Oder Orthopädie, weiß ich gar nicht. Aber ich finde, das ist tatsächlich eine ganz schön perfide Kiste. Und der Grundgedanke dahinter ist ja, das hast du schon gesagt, Deutschland unattraktiver machen, damit die Menschen nicht hierher kommen. Das ist so die Grundidee von den Pull-Faktoren, die es gäbe.
Genau.
Die wissenschaftlich aber ja überhaupt nicht bewiesen sind. Und ein paar andere Faktoren werden da total außer Acht gelassen. Beispielsweise, dass schon viele Menschen aus den Kulturkreisen oder den Familien tatsächlich auch hier sind. Das heißt, Menschen kommen hierher, weil sie hier Leute kennen, weil sie Anschluss finden, weil sie wissen, dass die Wirtschaft hier gut ist, dass das demokratische System hier solide ist. Das heißt, sie hoffen auch darauf, hier eine gute Arbeit und ein gutes Leben finden zu können. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, also wenn wir über Pull-Faktoren reden, wollen wir das Leben bei uns schlechter machen, damit die Leute nicht kommen?
Ja, manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, dass das Land kontinuierlich, also wenn man manche Zeitungen liest, ja, dass das Land kontinuierlich runtergewirtschaftet wird, dass halt einfach keiner, dass sie alle vorbeiziehen und sagen, wir gehen alle nach Kanada, bis wir irgendwann auch sagen, sag mal, wo wollt ihr denn gerade hin? Können wir vielleicht mitkommen?
Ne? Darf ich vielleicht an der Stelle noch was ergänzen? Weil wenn wir so viel über Pull-Faktoren diskutieren, das ist ja im Moment so ein Narrativ, was sich tatsächlich in der Bundespolitik durchgesetzt hat. Die kommen nur, weil wir hier irgendwas haben, was die anzieht. Dabei wird völlig vergessen, dass es halt auch Push-Faktoren gibt, die Leute wegschieben. Ich sage nur Klimakrise. Es gibt jetzt eine neue Untersuchung, die gezeigt hat, dass die riesigen Dürren, die wir in Syrien, im Iran und im Irak sehen, dass die auch massiv durch den menschengemachten Klimawandel mit beeinflusst wurden. Ein Klimawandel, der massiv durch die Emissionen der Industrieländer vorangetrieben wurde, also auch durch Deutschland. So, und nur weil hier der Zugang zur Krankenversicherung eingeschränkt wird, heißt es nicht, dass Menschen aufhören, vor Tod und Hunger zu fliehen. Die wollen halt trotzdem da weg, wo sie potenziell sterben, und wollen dahin, wo sie leben können.
Blattgold.
Treffen der Außenminister G7 ringen um gemeinsame Haltung zu Israel, das berichtet die FAZ. Ja, das ist so, dass sich tatsächlich gerade die Außenminister, Außenministerinnen der G7 in Tokio treffen und man berät über viele Dinge. Zum Beispiel geht es heute um den Krieg in der Ukraine und die Spannung im Indopazifik. Aber es geht natürlich auch um eine Haltung zum Konflikt in Nahost und es geht um eine gemeinsame Erklärung. Und da tun sich, wie üblich, wie auch bei der UN bekannt, die Länder schwer. Zum Beispiel Japan. Japan hat, also sagen wir es mal so, hat zumindest keine Haltung, die mit der deutschen Haltung in irgendeiner Weise vergleichbar wäre. Ich zitiere die FAZ: Beobachter in Tokio sehen die japanischen Gastgeber in einer schwierigen Position, um eine gemeinsame Haltung der G7-Staaten auszubalancieren. Schon wegen der hohen Abhängigkeit Japans von Energieimporten aus der arabischen Welt habe das Land eine andere Position eingenommen als die übrigen G7-Staaten. Das ist natürlich etwas, das kennen wir aus anderen Konflikten auch, das kennen wir aus dem Ukraine-Krieg, das kennen wir von den BRIC-Staaten, wenn es darum geht, sich zu positionieren. Wie stehst du zu Russland, wie stehst du zur Ukraine? Dieses Thema begegnet uns in anderer Form jetzt wieder in Nahost, und dazwischen ist irgendwo Annalena Baerbock, die einfach nur froh ist, dass der kroatische Außenminister nicht dabei ist? Oder wie sieht es bei ihr gerade aus?
Und du spielst jetzt darauf an, dass sie nicht wieder gegen ihren Willen von irgendeinem Typen geküsst wird?
Das ist richtig, ja.
Ich will da gar keine Witze drüber machen, weil ich die Aktion so widerwärtig finde. Da verkneife ich mir jeden weiteren Kommentar.
Verstehe. Aber du kannst aber zur Situation in Tokio etwas sagen.
Das kann ich natürlich tun. Ich glaube, das ist eine total komplexe Gemengelage, weil wir auch im G7-Format, das war ein wichtiges Format, auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg, ganz wichtig an der Stelle, immer wieder die G7 auch zu vereinen. Dann später auch im größeren Format die G20 gegen Russland. Da hat man eigentlich auch immer eine halbwegs solide Einigkeit hinbekommen. Das ist jetzt in der Causa Nahostkonflikt in der Form nicht möglich. Ich stelle mir auch die Frage, was das wiederum dann bedeutet für internationale Koalitionen mit Blick auf die Ukraine. Es fällt ja immer wieder in dem Kontext das Stichwort Polykrise. Ja. Da meinen wir dann irgendwie die gesamte Scheiße, die gerade am Laufen ist.
Und, so kann man es ausdrücken, ja.
Er hat noch ein paar Layer dazu bekommen durch das, was seit dem 7. Oktober passiert ist. Vor allem durch das, was am 7. Oktober passiert ist. Ich fand es übrigens ganz faszinierend. Ist jetzt einen Monat her, die Tagesschau gestern Abend, da war es nicht mal die erste Meldung. So schnell hat sich die Welt schon weitergedreht.
So schnell hat sich die Welt weitergedreht. In meiner Wahrnehmung ist das auch so. Und Michael Roth von der SPD, der hatte das vor 2 Tagen im Zusammenhang daran erinnernd, was am 7. Oktober geschehen ist, hatte er leicht paraphrasiert gesagt. Also, dass es natürlich sehr früh ein Ja-Aber gab, aber dass das Ja sehr leise war und das Aber sofort extrem laut gewesen ist. Und ich auch feststelle, dass im Hinblick auf den Konflikt, ja, Israel auch natürlich dahingehend ein bisschen vergessen ist, dass da halt immer noch 240 Geiseln sind. Also die Situation ist ja nach wie vor immer noch so, dass dort diese Geiseln sind. Und die Frage ist ja nach wie vor, auch nach einem Monat, wie kriegen wir die da raus? Also Israel ist jetzt, beziehungsweise israelische Truppen sind jetzt im Herzen der Stadt Gaza, so wird Israel zitiert. Und die Frage ist jetzt, wie können sie vorgehen, um möglichst wenig Leib und Leben von Menschen zu gefährden, die nicht die Hamas sind.
Ja, und dass diese Geiseln schon so schnell auch vergessen sind in der internationalen Wahrnehmung, liegt ja auch daran, dass Israel selbst nicht unbedingt den Fokus darauf gelegt hat, die Geiseln zu befreien. Mhm. Also die Regierung Netanyahu hat den Fokus jetzt auf die Militäroffensive und die Bekämpfung der Hamas gelegt. Das ist das oberste Ziel, weshalb es ja in Israel auch Proteste gibt, unter anderem der Angehörigen der Geiseln, die darauf hinwirken wollen, dass eben die Befreiung der Geiseln, dass ihr Schicksal wieder in den Mittelpunkt rückt und weniger die Militäroffensive. Und ich glaube, dass der Grund auch, warum das Aber dann schnell sehr laut wurde, ist ja auch die Gegenwärtigkeit der Bilder von Gewalt. Mhm. Wir haben diese unfassbaren Bilder über das Massaker der Hamas an Israelis gesehen. Bilder, die wirklich unvorstellbar sind.
Ja.
Und dann haben wir aber ganz schnell auch die Bilder des Krieges gesehen. Wir sehen jeden Tag zerstörte Gebäude in Gaza. Wir sehen Leichen in Gaza. Wir sehen, wie schlecht es den Menschen dort geht. Und wir sind nun mal ziemliche Goldfische, wir Menschen. Wir können nicht eine lange Konzentrationsspanne. Ja. Und ja, was holt uns jetzt ab? Das Leid in Gaza. Das überlagert eben das Leid, was in Israel geschehen ist.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Portugals Ministerpräsident Costa tritt zurück. Das berichtet T-Online. Erst gab es Durchsuchungen, dann 5 Festnahmen, darunter auch der Kabinettschef. Nun ist Portugals Ministerpräsident António Costa, heißt er höchstwahrscheinlich, zurückgetreten. Ja, er hat den Rücktritt verkündet. Die Ankündigung steht wohl im Zusammenhang mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu Geschäften mit Lithiumabbau. Wegen der Zweifel an seiner Integrität habe er dem Präsidenten seinen Rücktritt angeboten. Das sagte Costa am Dienstag. Es geht um den Verdacht der Bestechlichkeit und der Vorteilsnahme. Zum einen bei der Vergabe von Nutzungsrechten zum Lithiumabbau in Montalegre, zum anderen bei der Produktion sogenannten grünen Wasserstoffs nahe der Stadt Sines. Also der Mann ist offensichtlich interessiert an grünen Projekten, also unter anderem, ich meine Lithiumbatterie, das könnte natürlich möglicherweise bedeuten, da geht es um E-Mobilität. Also man könnte grundsätzlich sagen, der Mann ist wirklich nah dran an dem Thema, möglicherweise ein bisschen näher, als es richtig wäre, als Regierungschef.
Zynisch könnte man sagen, geil, man kann jetzt auch mit erneuerbaren Energien korrupt sein. Juhu,
ja, ist doch toll,
die Zukunft
oder?
Ist da.
Genau, die sogenannte E-Korruption ist jetzt endlich da.
Wasserstoffbasiert.
Ja, Wahnsinn. Also wir müssen natürlich jetzt einfach gucken, was passiert. Aber es erinnert uns daran, es gibt sie noch, die gute alte Korruption im Herzen Europas. Also das
und
ist doch...
Und man ist ja überrascht, dass ein Mann die Konsequenzen seines nicht integren Handelns trägt.
Na, das ist doch gestimmt. Da bringst du natürlich einen völlig neuen Aspekt rein. Das kommt ja auch in der Regel relativ selten vor. Ist doch auch mal schön, dass da jemand schnell handelt und sagt, ja, ich möchte da jetzt wirklich den Ermittlungen nicht im Wege stehen. Macht ihn das jetzt schon zum Gewinner des Tages, Ann-Kathrin?
Ja, dazu würde ich erstmal noch abwarten wollen, wie viel Dreck er wirklich am Stecken hat.
Blattgold.
Kommentar: Wirtschaftsprogramm der SPD. Spannend wird es erst 2025. Nochmal das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Krisenabgabe, Erbschaftssteuer, Schuldenbremse. Mit einem ganzen Strauß an Ideen versucht die SPD, ihr wirtschaftspolitisches Profil zu schärfen. Vieles, was als neu daherkommt, hat in Wahrheit nur eine neue Verpackung bekommen. So kommentiert Andreas Niesmann beim RND. Hast du dich ein bisschen damit befasst, was die SPD da gerade rausgehauen hat? Also vor zwei Tagen bei NTV, da kam mir plötzlich der Begriff, also von Seiten der SPD, also Kevin Kühnert, der Generalsekretär, hat es auch nicht dementiert, die Wirtschaftsagenda. Plötzlich war der Begriff Agenda wieder dabei. Und ich dachte, ist die SPD so über Gerhard Schröder hinweggekommen, dass sie jetzt rund 20 Jahre nach der Agenda 2010 diesen Begriff wieder einführt, weil es bei allen Querelen, die es da gab und natürlich auch dem Verprellen ernsthafter Sozialdemokraten, war es die Zeit, in der die SPD gezeigt hat, sie können Wirtschaft und sie können das Ruder rumreißen. Also ist das auch ein semantischer Kniff, auf den wir da gerade zusteuern?
Da bist du aber ziemlich auf der Metaebene unterwegs. Das finde ich beeindruckend.
Ne,
da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Ich habe mich nur gewundert, wie die SPD glaubt, dass es ihr gelingen kann, dass sie wirklich nochmal richtig, richtig ollen Wein in neue Schläuche pressen kann.
Ach so.
Aber
ja,
vielleicht dann tatsächlich mit so einem total hippen Wording.
Naja, man weiß es ja nicht, ne? Also irgendjemand im Willy-Brandt-Haus wird ja darüber nachgedacht haben, weil der Begriff Agenda, da ist man natürlich in der Regel relativ schnell beim 9. Mai und der russischen Botschaft und Gerhard Schröder, der sagt, Prost Wladimir. Aber man kann natürlich auch sich daran erinnern, dass es eben diese Agenda war, die Deutschland ja sehr viele wirtschaftliche, sehr gute Jahre beschert hat und den kranken Mann Europas, so hieß es ja damals, zu einem fitten Player gemacht hat.
Ja, aber auch eine Schaffung eines großen Niedriglohnsektors nach sich gezogen hat, viel die Armut in Deutschland gepusht hat, über die ich eingangs schon mal sprach, vielleicht damit auch langfristig zum Erfolg der AfD beigetragen hat. I don't know.
Ja, keine Ahnung. Also in die Details, da muss man natürlich nochmal in Ruhe einsteigen. Aber die Sozialdemokraten haben das jetzt verkündet. Also sie haben offensichtlich auch jetzt langsam begriffen, dass die Wahlen gar nicht mehr so weit weg sind. Du hast es ja schon angerissen. Wir haben ja so leichte Midterms jetzt gerade. Und wenn die Sozialdemokraten zum Beispiel die Einkommensteuer verändern wollen, dann wollen sie eine Reform, die etwa 95% der Steuerzahler entlastet. Finanziert werden soll das durch eine temporäre Krisenabgabe, die nur Spitzenverdiener mit knapp 300.000 Euro Jahreseinkommen bezahlen sollen. Das ist natürlich klassische Sozialdemokratie. Das strahlt ja sogar fast ein bisschen in die Linkspartei rein, möchte ich sagen.
Ne? Ja, ich würde sagen, das ist so ein Versuch, mal wieder anzutäuschen, dass man tatsächlich eine Linke und eine soziale Partei ist, was, glaube ich, in den letzten zwei Jahren Regierungstätigkeit...
Siehst du das da gar nicht mehr?
Nee, in den letzten zwei Jahren, finde ich, hat die SPD das nicht unbedingt gezeigt. Gerade wenn ich von meinem klimapolitischen Punkt aus drauf schaue, sehe ich da massive Defizite. Also in Sachen Klimapolitik ist ganz viel Geld auch in Industrieförderung geflossen, in die Förderung von E-Mobilität für wohlhabende Leute, aber sowas wie ein Klimageld wurde immer noch nicht eingeführt, wo man auch Umverteilungsaspekte haben könnte, um GeringverdienerInnen mal etwas stärker zu entlasten. Ich finde, die Klimafrage müsste man mal sozial anpacken und das verpasst die Sozialdemokratie.
Aber ist es nicht vielleicht auch einfach nur so, weil diese Klimafrage so überlagert wird von anderen Themen, die jetzt den Bürgerinnen und Bürgern, zumindest laut Umfragen, wichtiger erscheinen, Stichwort Migration, Inflation, dass man mit dem Thema Klima den Leuten, wer auch immer die Leute sind, bis auf Weiteres nicht kommen muss, bis du ein zweites und drittes Ahrtal hast und die Leute dann wieder sagen, ja, da muss man doch was machen.
Ja, ich meine aber auch, dass es darum geht, soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Und wir haben im Moment in Deutschland die Wahrnehmung, dass sämtliche Klimapolitik total unsozial ist. Das muss sie aber überhaupt nicht sein. Es gibt ja Handgriffe, wie du Klimapolitik eben auch sozial gestalten kannst, damit es den Menschen entsprechend besser geht, damit du soziale Gerechtigkeit schaffen kannst. Und aus meiner Perspektive sind Themen wie Migration oder auch die Sorge vor Inflation, da geht es ja auch darum, dass man die Sorge hat, dass das eigene Leben schlechter wird und eben mit einem gewissen paar Handgriffen Angriffen, das Leben der Menschen wieder besser zu machen und eben auch nachhaltig zukunftsgerichtet aufzustellen, da gäbe es schon Ansätze. Ich habe nur die Befürchtung, dass sowas jemandem wie Olaf Scholz einigermaßen egal ist. Ich glaube, Olaf Scholz hat immer noch nicht die Dimension der Klimakrise erkannt und dass die Folgen insbesondere ärmere Menschen treffen werden, und so jemandem wie Lars Klingbeil scheint es auch vollkommen egal zu sein.
Okay, aber die Breitseite kann er sich jetzt auch noch abholen. Aber kann es nicht auch sein, dass in dem Moment, als dieser unfertige Frankenstein von Heizungsgesetz das Licht der Öffentlichkeit erblickte, dass man da aufgrund dieser sehr, sehr heftigen Reaktion, Stichwort Erding, Hubert Aiwanger beispielsweise, dass man da zurückgezuckt hat und sagte, das mit dem Klimathema, das sollten wir besser bis auf Weiteres nicht anpacken. Das ist bei den Leuten jetzt durch dieses Heizungsgesetz so verbrannt, das legen wir jetzt erstmal wieder in die Ablage B bis auf Weiteres.
Wenn man glaubt, das machen zu können in einem Jahr, in dem wir Klimakatastrophen gesehen haben wie noch nie zuvor, in einem Jahr, in dem wir die 1,5 Grad gerissen haben zum ersten Mal, ja, dann kann man sich die Augen zuhalten und hoffen, dass es irgendwie gut geht, aber wird's halt nicht.
Ja, naja, gut, klar. Aber ganz blöd gesagt, das ist natürlich jetzt nicht direkt in Deutschland, ne? Die Deiche brechen nicht. Und in klar, absolut. Aber du hast halt Südeuropa, ja gut, da ist es wirklich ein bisschen sehr heiß gewesen, aber jetzt ist auch schon wieder Winter und es gibt Dominosteine.
Du darfst nicht vergessen, dass auch in Deutschland jedes Jahr Menschen an der Hitze sterben, weil es bei uns einfach auch so rassenheiß wird.
Ja.
Denk mal zurück an den Sommer, wie heiß es hier war.
Ja, ja.
Ich weiß, da sind wir wieder bei dem Problem. Wir haben so ein Goldfischgedächtnis, wir haben das alle schon wieder vergessen. Ich sitze hier auch schon im Weihnachtspullover und habe mich warm angezogen. Aber ne, es ist halt da, das gottverdammte Problem.
Aber du kannst nicht, du hast ja völlig recht und ich will dir gar nicht widersprechen. Du weißt ja, ich in diesem Falle ist es ja auch so eine Art Figurenrede, was ich hier gerade wage.
Ja, klar. Ne?
Aber es ist halt auch so, du kannst ja auch mit diesem Thema nicht gewinnen. Also kommen den Leuten jetzt mit
Doch,
dem Thema
du
Klima.
Du kannst damit gewinnen, wenn
aber
du
musst
es richtig
erzählen.
Genau.
Ja, musst anders
und
erzählen. Genau.
Du hast das Stichwort Heizungsgesetz ja aufgemacht. Wenn du von Anfang an hingegangen wärst und hättest gesagt, Leute, ihr braucht irgendwann alle eine neue Heizung und wir geben euch dafür richtig viel Geld. Sie muss allerdings klimafreundlich sein. So, komm über den Weg. Sag den Menschen, dass du ihr Leben besser machst, dann kann es funktionieren.
Ich habe gerade Küsse in den Himmel gerichtet, weil ich dir natürlich vollumfänglich zustimme. Das ist doch schön, dass wir es an dieser Stelle, an diesem Punkt schon mal positiv beschließen können.
Verlierer des Tages.
Das sind natürlich alle, die einen Führerschein machen wollen. Der Stern schreibt, Weg zu Führerschein ist weit und teuer, kosten bis zu 4.500 Euro. Ja, der Weg zum Führerschein ist zeitaufwendig und teuer. Von denjenigen, die vor 6 Monaten oder weniger die Fahrerlaubnis erwarben, zahlte mit 22% gut ein Fünftel zwischen 3.500 und 4.500 Euro, wie der ADAC am Dienstag in München mitteilte. Mit 46% beliefen sich die Kosten bei fast der Hälfte auf 2.500 bis 3.500. Also ich meine, ich habe 1996 den Führerschein gemacht, also mit einem Jahr Verzögerung, weil ich das Jahr davor noch brauchte, um sehr lange ins Freibad zu gehen und in Dortmund im Soundgarden mich zu betrinken, und da war der Führerschein nicht unbedingt notwendig. Aber damals hat der D-Mark ungefähr, ich sag mal, 1.200 gekostet und das war schon eine Menge Geld. Wie willst du denn heute diesen Führerschein bezahlen? Du kannst doch als Eltern auch nicht mehr sagen, jetzt pass mal auf irgendwie, Halo Rocket, du kriegst jetzt irgendwie die Hälfte dazu. Also, wie soll das denn gehen? Warum ist das denn so teuer geworden?
Inflation?
Ja. Ich meine, du bist jetzt auch nicht Ferdinand Dudenhöfer, deswegen habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass du mir das alles im Detail erklärst. Aber es ist ja schon irre.
Ja, also, das ist teuer. An der Stelle kann ich nur sagen, alles ist teuer geworden. Und
ja,
es gibt ja auch
so
Alternativen
teuer?
Zum Führerschein.
Ach so, ja, jetzt willst
das
du wohl
Ding
den
ist
Leuten
ja auch,
doch
es machen
nicht
gar
damit
nicht
kommen,
mehr alle einen Führerschein. Das heißt,
ja, das stimmt, aber sind doch, aber es gab doch zum Beispiel in Berlin immer wieder die Meldung, dass die Anmeldungen so hochgegangen sind. Also der Trend, man hat immer das Gefühl, die jungen Leute wollen keinen Führerschein mehr machen und dann kriegst du andererseits diese Meldung. Also so ganz passt es ja auch nicht zusammen.
Ey, ganz ehrlich, ich bin auch total froh, dass ich einen Führerschein habe und ein Auto, das ich auch gelegentlich benutze. Ich bin aber auch froh, dass ich irgendwie hier in Berlin den öffentlichen Nahverkehr nutzen
kann.
Und mit 49-Euro-Ticket ist das auch ganz schön. Und so im Vergleich zum Führerschein ist 49-Euro-Ticket jetzt einigermaßen günstiger. Schön.
Das ist komplett richtig. Also der Führerschein kostet ungefähr jetzt mittlerweile halb so viel wie eine Bahncard 100. So. Also, erste Klasse, selbstverständlich, Leute, bitte.
Sorry, da kenne ich mich nicht aus.
Also tut mir leid, in der zweiten Klasse riecht es bestialisch nach Mittelstand. Da gehe ich natürlich nicht hin, aber es ist, also das finde ich schon bemerkenswert, weil das ist ja für eine durchschnittliche Familie überhaupt nicht mehr stemmbar. Also dass man früher mal generös gesagt hat, pass auf, wir zahlen dem Kind die Hälfte dazu und dann muss er halt jobben gehen, das geht ja gar nicht mehr. Da sind ja 2 Jahresurlaube weg. Absurd, wirklich, irre.
Moment. Also du hast, wie viel kostet der Führerschein?
Naja, also bis zu 4.500 Euro.
So, die Hälfte dazugeben sind 2.200, jetzt will ich mal Jahresurlaub sehen für 1.000 Euro.
Ja gut, also es gibt ja schöne Ecken in Bulgarien und Rumänien, ne? Wir wollen sowieso auch als Europa enger zusammenwachsen.
Fährst du dann mit dem Auto hin, ne?
Ja, natürlich. Nur da kann der Kleine mich nicht hinfahren. Wenn man die Hälfte der Strecke irgendwie sagt, dann übernimmt jemand anders, dann kann der Junge ja noch nicht fahren. Der hat ja noch keinen Führerschein.
Boah, ich also, komme demnächst schön mit Frikadellen und Eibrötchen in die erste Klasse und ärgere dich dort.
Ey, solange du nicht dabei telefonierst, ist das völlig okay. Das ist das Schlimmste. Aber das ist ein anderes Thema.
Das Kleingedruckte.
Wolfgang Grupp tritt ab. So regelt er seine Nachfolge. Das berichtet das Handelsblatt über den Trigema-Chef. Seit vielen Jahren hat Trigema-Chef Wolfgang Grupp offen gelassen, wer ihm an der Spitze des Textilherstellers nachfolgen wird. Nun hat der 81-Jährige eine Entscheidung getroffen. Wie Trigema am Dienstag mitteilte, wird er am 1. Januar die Firma an seinen Sohn Wolfgang Junior und seine Tochter Bonita übergeben. Das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, weil er hat ja halt einfach 2 Kinder, Bonita und Wolfgang Junior, und er übergibt es halt einfach an beide. Also bei Succession haben sie irgendwie 4 Staffeln gebraucht, um das zu klären. Da ist Wolfgang Grupp schneller. Wir haben ja alle gedacht, der Affe übernimmt den Laden, aber der ist ja mittlerweile auch nur noch CGI.
Ich bin ganz fasziniert, dass die Tochter nicht irgendwie Wolfine oder so heißt, ja. Weil ich hätte gedacht, der ist so von sich überzeugt, der benennt auch seine Tochter nach sich.
Das wäre naheliegend gewesen, du hast recht. Ich weiß nicht, was, also Bonita ist wahrscheinlich das erste Segelschiff, was er hatte. Das ist ja bei solchen Männern in der Regel.
Oder sein erstes Auto.
Das erste Auto, das erste Pferd. Also genau sowas. Wolfgang Grupp, ist der dir in irgendeiner Art und Weise vertraut? Kannst du mit dem Mann etwas anfangen?
Na, selbstverständlich. A, durch den Affen, B, durch die furchtbaren Werbespots und C, durch seine ersten, zweitens, drittens, hätte ich besser machen sollen, durch diese markigen Sprüche, die er irgendwie immer von sich gegeben hat. Ich sage nur, wenn einer zu Hause arbeiten kann, ist er unwichtig. Vielleicht ist das auch okay, wenn er sein Unternehmen jetzt langsam abgibt.
Ja, ja, Männer, die nichts zu sagen haben zu Hause, gründen einen Betriebsrat. Sowas halt. Oder wenn einer
zu Wolfgang Grupp zahlt immer bar.
Genau. Ich bin ein einfacher Mann. Ich esse mein Müsli im Rittersaal. So, und das sind doch Sätze. Das sind doch Sätze, das will man doch hören. Ne? Ist doch toll. Mehr wollen wir doch gar nicht vom Leben.
Du vielleicht.
Papala Paparazzi.
Komm, das gebe ich dir noch hinten raus mit, denn heute ist der 8. November und die Tiroler Tageszeitung, also das Musikfachblatt, berichtet, Robbie Williams hautnah, neue Netflix-Doku gibt intime Einblicke in das Leben des Stars. So, wir haben nicht mehr 2002, da wäre das wahrscheinlich eine Weltsensation gewesen, intime Einblicke in das Leben von Robbie Williams. Es ist mittlerweile dann doch vergleichsweise ruhig um ihn geworden. Ist das ein Mann, eine Familie, die dich so hineinzieht, dass du sagst, ich danke lieber Deutschlandfunk, ich kann leider nicht, ich habe Corona, ich muss Netflix gucken.
Ist ja keine Doku über Taylor Swift, also nö.
So, daher weht der Wind. Ja, naja, klar. Der Film ist unglaublich erfolgreich im Kino, oder? Hast du ihn gesehen?
Nein, noch nicht, aber ich habe Tickets fürs nächste Jahr für ein Konzert in Gelsenkirchen.
In Gelsenkirchen? Mhm. Ach, Taylor Swift, ist ja stimmt, das ist ja erst 2024.
Ja, es fühlt sich total merkwürdig an, jetzt schon zu wissen, was ich im Sommer 2024 mache, wenn die Welt dann noch steht.
Ja, wollte ich gerade sagen, also wenn bis dahin.
Aber wir sind ja optimistisch.
Ja, du bist dann in einem Drittligastadion und guckst den Taylor Swift an, aber ist ja geil.
Es könnte schlimmer sein, es könnte Robbie Williams sein.
So sieht's nämlich aus. Ist es jetzt ein letztes, ist der Mann für dich musikalisch noch irgendwie interessant?
Nein.
War er es jemals?
Boah, jetzt müsste ich ganz tief in meinem Gehirn wühlen, bestimmt. Ich könnte, wenn du jetzt was vorsingst, würde es mir bestimmt wieder einfallen.
Ach so, das erspare ich dir und allen anderen am frühen Morgen. Aber also da muss ich dem Mann zum Schluss doch nochmal die Hand reichen. Also in den Jahren ganz grob so 96 bis 2002, da war er musikalisch durchaus mal relevant, als er mit Guy Chambers noch zusammen komponierte und Songs aufnahm. Aber irgendwie, ich glaube, das private Glück, sofern er es denn hatte, hat ihn auch ein Stück weit musikalisch entkernt. Aber ich weiß nicht, ob es mit dem privaten Glück zu tun hat. Vielleicht hat auch Guy Chambers.
Musikalisch entkernt, oh, das ist schön.
Siehst du, dann beschließen wir es an dieser Stelle.
Ich überlege, ob sich diese Formulierung irgendwie auf die Politikberichterstattung übertragen lässt.
Das kannst du gerne gegen Christian Lindner verwenden, an entsprechender Stelle. Oder wenn, keine Ahnung, Friedrich Merz sich zum nächsten AfD-Karaoke anschickt, dann kannst du sagen, Friedrich Merz hat die AfD musikalisch entkernt. Dir werden schon entsprechende Worte einfallen. Spätestens sehen wir dich wieder beim Deutschlandfunk in der Tag hören oder deinem, es ist ein Blog bei Substack folgen, oder?
Newsletter.
Ein Newsletter. Es ist ein Newsletter, den man dann per Mail bekommt. Jetzt musst du mir nur noch eins sagen, dein Handle, Udio, wo kommt das her? Also es hat ja irgendwas mit deinem Doppel-Ü zu tun, aber was ist das?
Naja, es ist wie Audio, nur mit Ü.
Wirklich? So einfach?
Na, simpel.
Mein Gott, siehste, das Gute liegt so nah. Ann-Kathrin, ich danke dir ganz herzlich. Das war sehr erhellend und ich wünsche dir einen schönen Resttag. Möge er für alle möglichst positiv verlaufen.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ciao. Mach's gut. Bis denn. Ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.